Der Stelle wieder weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und zwar ging es ja darum, dass wir mit Petrinetzen ja ein Ablaufmodell haben. Und die eine wichtige Eigenschaft war ja so die Erreichbarkeit von Zuständen, um herauszufinden, dass beispielsweise, wenn man also an ein Softwaresystem denkt, welche Teile möglicherweise von ihrem Softwaresystem überhaupt nie in Anspruch genommen werden, das heißt, oder nie ablaufen. Und eine zweite wichtige Eigenschaft war ja diese Lebendigkeitseigenschaft. Das heißt also in dem Sinne, dass beispielsweise, wenn Sie an die Transitionen denken, dass die irgendwann auch immer wieder einmal schalten können. Und der zweite Punkt, der in dem Zusammenhang war, ob sich möglicherweise jetzt Ihr System verklemmt. Das heißt also hier, es gibt keinen Fortschritt. Wobei bei den Verklemmungen ging es halt darum, gibt es sogenannte lokale Verklemmungen. Das heißt, ein Teil, in dem Sinne beispielsweise eine Transition, kann nicht mehr schalten. Oder gibt es möglicherweise so eine globale Verklemmung. Das heißt also, Ihrem System passiert gar nichts mehr. Und es kann ja möglicherweise auftreten dadurch, dass ein Überfluss an Marken existiert oder Tokens und beispielsweise es können keine Tokens mehr auf Stellen platziert werden, weil es schon zu viele drauf sind, oder es gibt einen sogenannten Markenmangel. Das heißt also, dass unter Umständen für das Schalten von Transitionen keine Marken mehr vorhanden sind. Jetzt können wir uns mal hier so ein Beispiel anschauen für ein lebendiges Netz. Das ist einfach sowas wie so ein FIFO-Puffer. Das heißt, im Grunde genommen hat man hier drei so Speicherzellen. Und das wären ja genau die hier. Das wären effektiv unsere Speicherzellen, wo Daten oder auch Sie können Nachrichten drin platzieren. Und dann haben wir natürlich sozusagen bei der Transition T1 kommt unsere Nachricht rein, geht hier in S1, dann wird sie fortgeschaltet auf S2 und so weiter. Und zwar fortgeschaltet kann sie natürlich nur werden, wenn entsprechend die Nachricht aus S2, die momentan gerade da drin ist, herausgenommen wird. Und die kann nur rausgenommen wird, wenn sie in S3 transportiert werden kann. Das heißt, also man hat so einen FIFO-Puffer, nämlich hier die Nachrichten gehen hierher, hierher, Entschuldigung, hierher und hier verschwinden sie dann aus diesem Puffer wieder raus. Und man sieht schon an dem Ganzen, dass wenn Sie das hier durchspielen, können Sie immer wieder, wenn das hier rausgeht, können Sie natürlich immer wieder schalten. Und in dem Sinne wäre das jetzt sowas ein verklemmungsfreies Petrinetz. Die Kapazität ist hier mit 3 festgelegt, nämlich weil ich hier 3 verschiedene Stellen habe. Jetzt kann man nochmal eins zeigen mit Verklemmung und wie man es entsprechend auch lösen kann. Und zwar die Situation ist folgende: Sie haben ein zweibändiges Lehrbuch in der Bibliothek und der Student 1 leiht das Buch 1 aus, der Student 2 leiht vorsorglich das Buch 2 aus. Und das heißt, also man hätte hier folgende Situation: die Situation am Anfang hat niemand irgendwas ausgeliehen, sondern die beiden Bücher, die sind immer noch in der Bibliothek. Und das wäre also genau hier repräsentiert. Und die Reihenfolge des Ausleihens ist von den Studenten unterschiedlich. Der eine 1 und dann 2 und der andere 2 und 1. Und wenn man jetzt hier, das kann man ja schalten, diese Transition, das sind genau die fraglichen, die hier zu betrachten sind, nämlich diese beiden. Und diese können schalten. Nämlich hier, ich habe hier das Token an der Stelle, ich habe hier das Token für Band 1 und damit kann ich also hier genau diese Transition schalten und hier genauso dasselbe. Ich habe das Token von Band 2, ich habe das Token von Student 2 und kann damit entsprechend schalten. Und wenn man jetzt das Schalten hier anschaut, dann habe ich natürlich die Situation, ich habe das Token hier, das ist von hierher gewandert, das ist verschwunden und das ist verschwunden. Und damit habe ich die Situation, dass der Student 1 hier, der kann 2 nicht ausleihen. Also hier kann Band 2 nicht ausleihen. Weil nämlich hier kein Token drin ist. Und der hier kann Band 1 nicht ausleihen. Also hier kann Band 1 nicht ausleihen. Und ich habe also hier die Situation, dass ich eine Verklemmung habe, nämlich da geht es nicht mehr weiter, weil hier ein Token fehlt und da ein Token fehlt. Und die eine Möglichkeit, die man natürlich hier entsprechend ändern müsste in dem Petri-Netz, nämlich also hier Änderung wäre so, nämlich gleiche Reihenfolge, also hier gleiche Reihenfolge bei Ausleihe. Das heißt also, wenn jeder immer in der Reihenfolge ausleiht, Band 1, Band 2, dann habe ich natürlich das Problem auch nicht. Und das werden wir später auch bei den Verklemmungen von Ressourcen sehen, dass man dass es so verschiedene Möglichkeiten gibt, die Verklemmungen in einem Betriebssystem zu eliminieren. Und eine Möglichkeit ist natürlich, die Ressourcen immer in der gleichen Reihenfolge zu belegen bzw. anzufordern. Und das ist genau das, was man hier an der Bibliothek eigentlich macht. Und wenn ich das ändere, dann habe ich das Problem nicht. Die nächste Sache, die man neben Erreichbarkeit und Lebendigkeitseigenschaften bei Petri-Netzen sich noch anschaut, sind solche Sachen wie Fairness oder Verhungern. Und Fairness ist so ausgedrückt, dass man sagt, naja, wenn ich eine unendliche Sequenz habe und die Transition tritt aber nur endlich oft auf, obwohl sie unendlich oft transitionsbereit ist, dann ist es natürlich gegenüber der Transition T unfair. Das ist so eine Bedingung, wobei natürlich Situationen auftreten können, dass beispielsweise eine Transition in dem gesamten Ablauf, auch wenn es unendlich oft ist, möglicherweise nur einmal transitionsbereit ist, weil beispielsweise das eine Initialisierung repräsentiert, wenn das System hochgefahren wird und danach geht beispielsweise ein Betriebssystem in eine Endlosschleife über, aber die Initialisierung wird nicht mehr betreten. Also das heißt jetzt nicht, dass hier gegenüber der Initialisierung unfair verfahren worden ist, sondern die kommt einfach nur ein einziges Mal dran und bei der Initialisierung und danach eigentlich nicht mehr. Sondern hier geht es nur darum, die T ist unendlich oft transitionsbereit, tritt aber in unserer Sequenz nur endlich oft auf. Und verhungern bedeutet, dass eine Transition T niemals auftritt. Und da muss man natürlich sagen, trotz Transitionsbereitschaft von T. Also hier trotz Transitionsbereitschaft von T. Wenn T nie transitionsbereit wäre, dann kann es natürlich auch nicht verhungern. Sondern das wäre dann diese lokale Verklemmung. Und hier ist so, dass die verhungert. Und ein Beispiel wäre jetzt sowas, wenn Sie Prozesse oder Threads haben und ein Prozess hätte möglicherweise eine sehr niedrige Priorität und es kommen immer wieder Prozesse mit einer höheren Priorität und dieser Prozess mit der sehr niedrigen Priorität kommt nie dran. Und das wäre etwas, wo man also dann konkret sagen würde, der Prozess verhungert. Und deshalb muss man natürlich sich überlegen, wie man das möglicherweise vermeiden kann. Klar, es gibt einen Prozess, der eine sehr niedrige Priorität hat, wie zum Beispiel der leere Prozess, der im Betriebssystem immer wieder läuft, dann, wenn kein anderer Prozess rechenwillig ist oder rechnen möchte. Und dieser leere Prozess, der macht an sich nichts anderes als wie No Operation. Das heißt, es ist so ein Prozess vom Betriebssystem, der immer wieder dann aufgerufen wird, wenn kein Prozess existiert, der rechenwillig ist. Der macht aber auch nichts, sondern der führt immer nur diesen Maschinenbefehl NOP aus, das heißt No Operation. Aber verbraucht Strom. Ja. Lauter. Schauen wir mal, ob ich das kann. Beschallung. Ist es jetzt lauter? Hört man jetzt mehr? Nicht wirklich. Das ist jetzt bei, weil zu hoch kann ich denn nicht drauf. Hallo, und jetzt? Weil das Problem ist so, ich bin am oberen Ende dann. Das heißt, also ich kann es hier möglichst nahe halt dran haben, aber mehr geht jetzt nicht. Okay? Gut. Damit haben wir die Petri-Netze abgeschlossen. Das nächste, was wir im Zusammenhang mit der Modellierung als Ansatz natürlich verwenden können, das sind ja Threads. Wenn man also hier traditionelle Prozesse anschaut, also hier, das sind hier traditionelle Prozesse. Da ist es jetzt so, dass bei den traditionellen Prozessen immer die Situation vorherrschte, dass ein Prozess nur einen Aktivitätsträger hat. Das bedeutet also, dass effektiv jeder Prozess nur einen einzigen Thread von der Ausführung her hatte. Und dagegen hier haben Sie die Situation, so eine Multi-Threaded-Umgebung, weil das natürlich jetzt etwas ist, was einerseits Betriebssysteme unterstützen, beispielsweise entsprechend in Software mit Laufzeitsystemen, oder es gibt auch Situationen, wo das Ganze nativ im Betriebssystem verankert ist und wo effektiv das Betriebssystem auch dieses Multithreaded unterstützen kann. Früher war es so, dass das zum Teil im Laufzeitsystem passiert ist, beispielsweise in der Java Virtual Machine. Und deshalb konnte man natürlich auch so die JVM auf andere Betriebssysteme portieren, die das jetzt nicht nativ unterstützt haben. Und dann wurde das Ganze einfach in einem Laufzeitsystem unterstützt. Da hat man natürlich auch mal so, wenn man die Charakterisierung von Threads sich anschaut, kann er natürlich hier nebenläufige Aktionen realisieren. Wenn ich das Traditionelle hernehme, dann habe ich die Nebenläufigkeit hauptsächlich zwischen den Prozessen, weil immer nur ein Thread in einem Prozess existiert. Also die Nebenläufigkeit war eher auf der Ebene von den Prozessen. Wenn ich natürlich so die Multithreaded-Umgebungen anschaue, und das wäre ja auch ein Prozess, dann habe ich natürlich nicht nur die Nebenläufigkeit zwischen den Prozessen, sondern ich habe sogar die Nebenläufigkeit innerhalb eines Prozesses und kann damit hier auch die Konkurrenz beispielsweise um die CPU oder um den Speicher auch auf der Ebene eines Prozesses haben. Und wenn man sich so die Charakterisierung mal kurz anschaut, dann schauen wir uns mal hier an, wie wird so ein Prozess definiert. Und da ist es so, ein Prozess hat einen Adressraum. Und man kann hier auch sagen, Isolierung zwischen unterschiedlichen, also hier zwischen unterschiedlichen Prozessen. Und man hat also hier von Seiten des Betriebssystems, will man dafür Sorge tragen, dass die Adressräume von den Prozessen, dass die wirklich separiert sind. Und das Betriebssystem soll dafür Sorge tragen, dass hier entsprechend nicht ein Prozess in den Adressraum des anderen Prozesses reinfassen kann. Und das war ja etwas, was beispielsweise gibt es hier noch welche, die mit Windows 98 gearbeitet haben? Gibt schon noch ein paar. Da gab es natürlich immer relativ oft Abstürze und Bluescreens. Und 95 war ja noch schlimmer, etwas schlimmer. Und das war, eine Fehlerquelle war da durchgegeben, dass beispielsweise die Isolierung der Prozessräume nicht hundertprozentig vollzogen worden sind, sondern da ist es oft passiert, dass über Umwege ein anderer Prozess beispielsweise in den Adressraum des Betriebssystems selbst oder in den Adressraum eines anderen Prozesses aufgrund eines Fehlers gelandet ist und dort irgendwas verändert hat, was dann natürlich bei dem anderen Prozess zum Absturz geführt hat. Und da war es oft so, dass nicht der Prozess, der abgestürzt war oder abgestürzt ist, dass das die Ursache war oder dass das der böse Prozess war, sondern effektiv ein anderer, der nämlich bei dem anderen Prozess in den Adressraum reingefasst hat und was modifiziert hat, was dann zum Absturz führte. Also das ist ein wichtiger Punkt, wofür das Betriebssystem halt Sorge tragen soll, das zu isolieren. Und in dem Adressraum ist natürlich so der Programmcode, das ist ja im Grunde genommen meine Handlungsvorschrift, also hier das Programm, das Ausführbare, und dann habe ich natürlich einen oder mehrere Aktivitätsträger und das sind dann meine Threads. Und da sieht man schon, die Threads, die zu einem Prozess gehören, die arbeiten natürlich im selben Adressraum. Und die können sich natürlich auch gegenseitig negativ beeinflussen. Das heißt, ein Thread kann unter Umständen was Negatives bezüglich eines anderen Threads machen, indem er möglicherweise dessen Variablen oder dessen Speicher verändert. Das hat einerseits natürlich den Vorteil, dass beispielsweise der Austausch von Daten zwischen den Threads erheblich einfacher wird, weil ich nämlich den gemeinsamen Adressraum habe. Das ist bei den Prozessen nicht so einfach, weil ein Prozess kann nicht so ohne weiteres bei dem anderen reinschreiben. Also muss man die Kommunikation zwischen den Prozessen übers Betriebssystem machen. Hier können die Threads das gemeinsam machen. Das heißt also hier Nutzung eines gemeinsamen Adressraums und damit Nutzung von gemeinsamen Daten. Also hier Datenaustausch, kann man sagen, geht sehr viel leichter. Der Aufwand und Erzeugen und Löschen von Threads ist einfacher. Das liegt einfach daran, wenn Sie einen neuen Prozess erzeugen wollen, dann müssen Sie das Ganze, den ganzen Overhead für Adressraumverwaltung, den ganzen Overhead durchführen. Machen Sie bei den Threads nicht. Und das heißt hier kein Overhead für, also hier kein Overhead für Adressraumverwaltung. Also hier kein Overhead oder minimaler, kann man sagen, für Adressraum. Also hier Adressraumverwaltung. Und dazu gehört natürlich auch dazu, beispielsweise wenn Sie ein Betriebssystem haben mit Paging-Verfahren, die Page-Tables müssen aufgesetzt werden, die entsprechenden Register für die Page-Tables müssen definiert werden. Man muss schauen, wie das in der MMU ausschaut. Also das fällt bei Threads natürlich weg. Die Verbesserung der Performance, wenn Sie eine Applikation haben, wo Sie mehrere Threads haben. Und zwar da ist natürlich schon so, wenn Sie einen Programmcode anschauen, dann haben Sie CPU-intensive Aktivitäten und Sie haben natürlich EA-intensive Aktivitäten. Und klar, die Schwierigkeit ist ja immer, wenn Sie eine Ausgabe machen, dann haben Sie natürlich die Problematik, dass Sie unter Umständen warten müssen, bis die eine Ausgabe auch zu Ende ist. Und gerade wenn Sie an die Tastatur denken, dann ist so, unter Umständen hat der Benutzer, macht er gerade was anderes und gibt nicht sofort Feedback. Oder der Transfer von der Platte dauert unter Umständen eine gewisse Zeit, weil nämlich andere Applikationen auch von der Platte transferieren. Das heißt, Sie haben unter Umständen natürlich sozusagen Wartezeiten. Und wenn Sie einen Single-Threaded-Ablauf haben, dann bedeutet das, die Wartezeit für die EA schlägt sich nieder bei dem Ablauf des Gesamtprozesses. So können Sie natürlich jetzt hergehen und können beispielsweise EA-intensive Aktivitäten in spezielle Threads von dem Prozess auslagern. Die warten halt dann möglicherweise relativ lange und dagegen die CPU-intensiven Aktivitäten desselben Prozesses lagern sie in andere Threads aus. Das heißt also, möglicherweise können dann die CPU-intensiven Aktivitäten entsprechend ausgeführt werden und werden nicht durch die EA behindert. Also das ist genau das, was man ja hier macht. Das heißt, also man spaltet das insofern auf. Alles, was EA-intensiv ist, packt man in andere Threads rein. Alles, was CPU-intensiv ist, führt man durch die CPU-Threads aus. Und die können natürlich nur so lange rechnen, solange sie nicht jetzt Daten von der EA benötigen. Wenn sie natürlich Daten von der EA benötigen, dann können sie nicht mehr fortsetzen. Aber im anderen Fall. Dagegen, was natürlich eine Situation ist, wenn Sie dran denken an Applikationen, die CPU-dominiert sind, die haben natürlich nicht so einen Performance-Gewinn, weil da ist es so, die haben nur, weil sie da ja nicht jetzt hat die Wartezeit mit der EA ausnutzen, sondern die sind als CPU dominiert. Die haben nur dann mit dem Multithreaded einen Performance-Gewinn, wenn sie beispielsweise eine Multicore-Architektur haben und sie haben mehrere Cores, die von den verschiedenen Threads der Applikation genutzt werden können. Und das ist genau das, was ja hier ist. Wenn Sie so ein Multiprozessorsystem haben oder Multicore-Architektur, dann haben Sie natürlich eine echte Parallelität, die Sie hier nutzen können und haben damit entsprechend auch einen Performance-Gewinn. Hier kurz Prozess versus Thread. Die Unterschiede sind hier schon mal ein bisschen angesprochen worden. Man kann es im Prinzip so unterscheiden, dass man also sagt, Prozesse gruppieren Ressourcen und Threads sind mehr oder weniger die Aktivitätsträger, die zur Ausführung einer CPU zugeteilt werden. Und wenn man jetzt sich anschaut, die Thread-spezifischen Informationen, da gehört natürlich der Program-Counter oder Befehlszähler dazu, dann hat jeder Thread seinen eigenen Registersatz. Jeder Thread hat seinen eigenen Keller, das heißt also hier den Laufzeitkeller für Unterprogrammaufrufe, also hier Unterprogrammaufrufe, also da werden die statischen Variablen, aber auch die entsprechenden Daten abgelegt. Und dann hat natürlich auch jeder Thread so einen Ablaufzustand. Und da gibt es natürlich dann so Zustände wie, ja, rechenwillig. Also hier rechenwillig, dann hier rechnend, wenn so ein Thread gerade rechnet auf einem Core, dann natürlich wartend, das wäre auch so ein Zustand, der auf eine Ausgabe wartet, oder natürlich auch terminiert, das wäre auch. Also das sind so einfache, grob granulare Zustände. Man könnte es natürlich dann noch fein granularer natürlich aufschlüsseln. Aber jeder Thread hat seinen eigenen Registersatz und das bedeutet natürlich, wenn ein Thread unterbrochen wird, dann müssen diese Register natürlich auch gerettet werden, das heißt in dem Speicher, um den Thread wieder an der Stelle korrekt fortzusetzen. Wenn ich mir jetzt einen Prozess anschaue, wie der halt charakterisiert ist, dann habe ich natürlich hier den Adressraum. Beispielsweise hier die Information, die Page-Table-Information, die Register für die Definition des Adressraums. Dann, wenn wir die entsprechenden virtuellen Speicher uns später mal anschauen, dann gibt es die Zuordnung von virtuellen Speicher zu dem entsprechenden physikalischen Speicher. Und diese Zuordnung, die muss man natürlich auch verwalten. Und die wird beim Prozess verwaltet. Das heißt also, ein Thread hat damit keinen zusätzlichen Aufwand. Dann natürlich globale Variable, die beziehen sich auf alle Threads. Dann offene Dateien. Dann sogenannte Kindprozesse. Wenn Sie an Linux denken, Sie können hergehen mit einem Prozess, Sie können einen Fork und damit generieren Sie einen Kindprozess. Und dieser Kindprozess hat natürlich in der Prozesshierarchie eine Verbindung zum Vaterprozess. Und da kann beispielsweise dann der Vaterprozess sagen, okay, er wartet, bis der Kindprozess fertig ist, um hier eine Datenübergabe zu machen. Oder eingetroffene Alarme. Die müssen dann intern verteilt werden. Welcher Thread kriegt die dann? Weil ausgeliefert werden sie zunächst an den Prozess. Und dann gibt es natürlich auch so Verwaltungsinformationen, die den Prozess beschreiben. Prozess-ID und so weiter. Owner vom Prozess. Prozessrechte und so weiter. Und offene Dateien ist so, dass natürlich hier entsprechend auch Das ist prozessspezifisch und dementsprechend werden wir später auch sehen, gibt es so einen Puffer, in dem die Dateien also beispielsweise verwaltet werden vom Betriebssystem, um nicht jedes Mal auf die Platte zuzugreifen, gibt es so einen File-Buffer und der wird dann von den entsprechenden Threads alle gemeinsam benutzt. Also das sind hier mal so die Unterschiede, aber wichtig, Prozesse gruppieren Ressourcen und die hier, Threads, sind die Aktivitätsträger und die spielen dann natürlich bei dem Scheduling für die CPU eine wichtige Rolle. Und wenn man jetzt sich mal anschaut, was sie ja häufiger nutzen mit dem Webserver, dann haben sie typischerweise einen Webserver, programmieren sie als Multithreaded-Umgebung und da gibt es unterschiedliche Kategorien von Threads, und zwar die sogenannten Verteiler- oder Dispatcher-Threads. Das wäre also hier, das ist typischerweise einer. Und dann haben Sie diese sogenannten Worker-Threads oder Server-Threads. Und der Dispatcher-Thread oder Verteiler-Thread ist einfach eine Endlosschleife, also eine unendliche Schleife. Und der wartet auf Requests. Ist so, der nimmt Requests an und verteilt sie an entsprechende Server-Threads. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Ansätze, wie das gemacht wird. Beispielsweise ist so, es kommt ein neuer Request an, es wird ein neuer Server-Thread generiert und der Verteiler-Thread gibt dann einfach den Request weiter. Das heißt, die Analyse, was gewünscht wird und so weiter, das machen dann die Server-Threads und die Antwort geht typischerweise dann auch wieder von den Server-Threads direkt aus. Das heißt, der Verteiler-Thread ist sozusagen, und man nennt die auch gerne in dem Zusammenhang auch als Listener. Das heißt, die horchen einfach auf dem Socket beziehungsweise auf dem Port und ob da ein entsprechender Request ankommt oder nicht. Man kann das Ganze noch etwas verbessern, weil man hier sagt, naja, ich erzeuge dynamisch immer wieder neue Threads. Man könnte natürlich auch sowas haben, ein Pool von Server-Threads. Und da ist es jetzt so, dass die hier mehr oder weniger existieren, die, wenn die frei sind und gerade nichts machen, dann stehen sie zur Verfügung. Und wenn ein Verteiler-Thread, könnte dann einfach in den Pool reingehen und sagen, okay, der kriegt jetzt die Aufgabe und damit bekommt er so einen Busy-Tag, dass er jetzt was machen muss. Aber man spart sich mehr oder weniger auch die Erzeugung von neuen Threads, sondern die sind schon vorhanden. Und man könnte natürlich hergehen und sagen, okay, ich definiere mir einfach mal einen Pool von initialisierten leeren Server-Threads und die warten dann. Und wenn ich aber jetzt beispielsweise am Anfang 50 solche Server-Threads generiere und dann kommt der 51. Request, den ich parallel behandeln soll, macht's auch nichts, sondern ich erzeuge einfach einen neuen Server-Thread. Das heißt, ich habe nicht so ein Problem im Sinne von, meine Tabelle ist jetzt voll und ich habe nur 50 und damit muss ich dann zurückmelden an den Client. Es werden keine Requests mehr akzeptiert, sondern ich generiere mir dann entsprechend einfach einen neuen Server-Thread. Und insofern ist es so, dass dann natürlich auch alle Server-Threads gemeinsame Web-Caches nutzen und können beispielsweise, wenn irgendwie von der Datenbank bestimmten Berechnungen angefordert werden und die hat man gerade durch einen anderen Server-Thread gemacht, kann der natürlich die sofort nutzen. Also das ist so eine typische Realisierung, was man gerne auch macht. Die Threads in Java, gut, sie programmieren ja in Java, da ist so, dass ja entsprechend Threaded Programmierung ja zur Verfügung steht. Und das können Sie entweder in den Java-Programmen halt verwenden und auch in entsprechend Java-Applets verwenden. Sie haben effektiv zwei Möglichkeiten, Threads zu definieren. Entweder Sie gehen das Ganze über die Schnittstelle Runnable und haben dann eine entsprechende Implementierung davon. Oder was Sie natürlich auch machen könnten, Sie könnten über Subclassing arbeiten. Und zwar, dass Sie einfach sowas verwenden, hier anstelle, also hier Extends, die Klasse Thread Alternative. Und das heißt also hier Public Class. Und Sie könnten dann hier das entsprechende Alternative machen, Callback Digest. Also das ist jetzt alternativ. Also hier im Skript steht es als, dass man hier die entsprechende Schnittstelle implementiert. Vom Ablauf ist es so, wenn Sie das Ganze hier anschauen, haben Sie, das ist jetzt halt hier, machen wir es in Klammern, weil jetzt halt wird man an sich diese Runnable-Implementierung anschauen. Da ist es ja so, dass Sie hier jedes Mal diese Run-Methode haben und die würden Sie dann entsprechend für ihre Implementierung entsprechend implementieren und damit auch überschreiben, weil das ist mehr oder weniger eine Lehre. Dagegen haben Sie dann, wenn Sie hier das Main-Programm anschauen, dann ist so, Sie haben hier die Startmethode und die Startmethode ruft die Methode Run auf. Das heißt also hier, da mit dem new würden Sie einen neuen Thread einführen und dann würden Sie diesen Thread triggern oder starten und das machen Sie mit t.start und das und im Rahmen von Start, also werden ja auch Verwaltungsinformationen etc. gemacht und dann als Teil davon würde auch dieses Run aufgerufen werden und dann würde mehr oder weniger Ihr Thread halt loslaufen und entsprechend dann ablaufen halt solange er existiert, bis er entweder gekillt wird. Ein wichtiger Punkt, der natürlich bei dem nebenläufig eine Rolle spielt, ist sozusagen die Ergebnisrückgabe. Und man muss sich ja immer vor Augen halten, dass ja Threads, das sind ja die laufen asynchron. Das heißt, entweder der Scheduler auch vom Betriebssystem setzt bestimmte Threads rechnend irgendwann aufgrund von der Priorität oder das Laufzeitsystem, beispielsweise hier das Java-Laufzeitsystem, also die JVM, entscheidet und sagt, okay, jetzt rechnet der Thread aufgrund von beispielsweise Prioritäten oder Threads geben freiwillig die CPU auf und es kommt ein anderer Thread, wenn sie so eine Art kooperativen Scheduler haben. Das heißt aber typischerweise, was problematisch ist, die Ausführungsreihenfolge ergibt sich durch die CPU-Zuteilung. Also hier Ausführungsreihenfolge. Der Threads Also er gibt sich durch CPU-Zuteilung oder durch Scheduling der JVM. Also es gibt da bestimmte Betriebssysteme, die kennen keine Threads und dann erledigt das Ganze natürlich in unserem Fall die JVM. Und das heißt natürlich auch, dass hier das einerseits die Ausführungsreihenfolge durch das Betriebssystem vom Betriebssystem abhängig ist, aber natürlich im anderen Fall auch durch die Implementierung der JVM. Und es kann natürlich dann passieren, dass man kann nicht von einem bestimmten Zeitverhalten der Threads ausgehen. Das heißt, keine Annahme über Zeitverhalten der Threads. Das heißt, wann rechnend. Und das sieht man jetzt halt beispielsweise an der Ergebnisrückgabe an den beiden Möglichkeiten, die uns hier zur Verfügung stehen. Und das wird man uns jetzt hier einfach mal anschauen bei dem direkten Ansatz. Und was wir haben, oder wir wollen ein Programm schreiben, und das Programm ist so, dass wir eine Menge von Threads definieren und jeder Thread liest eine Datei und erzeugt also hier den Hashcode. Also hier erzeugt Hashcode für Datei. Und jeder Thread ist für seine eigene Datei zuständig. Und man erzeugt also hier, wenn man sich das Ganze hier vom Ablauf her anschaut, dann habe ich also hier die Definition von einem Thread. Der wird also hier erzeugt, da habe ich meinen Konstruktor, dann kommt ja hier dieses Run und als Teil von dem Run erzeugt man den Hashcode für die Datei. Und dann ist so, dann gibt es halt diese Methode getDigest und Digest ist einfach die lokale Variable vom Thread, in dem der Hashcode drin ist. Und jetzt, wenn man sich das Main-Programm hier anschaut, dann schaut es halt so aus, dass man hier das Main, ich erzeuge hier einfach abhängig davon, wie viele Dateien ich angegeben habe, erzeuge für jede Datei einen eigenen Thread. Also hier mit dem Thread DR starte den. Und dann ist natürlich so, dass hier erzeuge ich einen neuen Thread. Und dann mache ich hier möglicherweise noch was und dann möchte ich also den Hashcode haben. Und da kann es passieren, das führt möglicherweise, zum Fehler. Also möglicherweise, nicht notwendigerweise. Und zwar, weil einfach das abhängt von der Implementierung der JVM. Und wenn Sie beispielsweise das jetzt so implementieren, wie in einer Single-Threaded-Umgebung, dann würde das heißen, hier mein Thread wird erzeugt und dann wird er gestartet und wie in einer Single-Threaded-Umgebung würde das heißen, dieser Thread wird sofort rechenwillig gesetzt und wird ausgeführt. Der Main-Thread wird unterbrochen. Und wenn der Thread wieder sozusagen fertig ist oder wenn er mit der Berechnung fertig ist, dann wird man hier wieder zu dem Main-Thread zurückkommen. Kein Problem, die Variable Digest ist besetzt, Daten sind drin. Es kann aber sein, dass von der Implementierung das so ist, dieser Thread wird rechenwillig gesetzt, wird in die Liste der rechenwilligen Threads eingereiht, aber der wird fortgesetzt. Und dann passiert es natürlich, dass ich hierher komme, ich will in die Variable Digest rein, will die Daten holen und was ich bekomme, ist eine Null-Pointer-Exception. Weil nämlich die entsprechend, weil der Thread hier noch gar nicht gerechnet hat, der kam noch gar nicht dran. Also hier, das sind einfach unterschiedliche Realisierungen von der JVM und ich kann also hier, auch wenn ihr das vorher gestartet habt, kann ich nicht davon ausgehen, dass der hier schon mal gerechnet hat. Es kann mir passieren, dass der Thread noch gar nicht gerechnet hat. Also diese Art von Programmierung ist fehleranfällig. In manchen Umgebungen führt es zum Fehler und in einigen Bereichen führt es zum Fehler. In anderen Situationen kann es sein, es führt nicht zum Fehler. Und das sind genau die Probleme, die Sie haben. Sie schreiben Programmcode und sagen, ja, aber in meiner Umgebung funktioniert es. Und dann gehen Sie, transportieren es woanders hin und dann passiert es, es geht nicht. Sondern hier gibt es eine Null-Pointer-Exception. Und wo man sich dann fragt, ja, was ist jetzt da der Grund? Weil das sind genau solche Fehler, die zum Teil schwierig zu finden sind. Deshalb kann man hier den Callback-Ansatz verwenden, der dementsprechend besser geeignet ist. Ich habe hier wieder das Erzeugen vom Hashcode, also hier wieder Implements Runnable, den Konstruktor, die Run-Methode, also hier erzeugt Hashcode. Und dann ist aber jetzt so, wenn man hier wieder, jetzt wird man den Dings anschauen, entsprechend, wenn ihr das Main-Programm anschaue, ist so, das schaut wieder genauso aus wie vorher. Ich erzeuge mir wieder den entsprechenden Thread, dann starte ich den, dann wird hier mein Run ausgeführt. Und jetzt ist aber so, dass das Main-Programm nicht die Daten abholt, sondern es stellt hier so eine Art Callback zur Verfügung. Und dieses Programm hier ist so, dass dann natürlich hier der Thread, wenn er die Daten hat mit dem Hashcode, dann ruft er einfach das Callback auf und übergibt damit die Daten und damit bin ich natürlich sicher, dass die entsprechenden Speicherzellen bzw. Variablen besetzt sind. Und wenn Sie beispielsweise auch so Windows-Systeme anschauen, in Linux-Umgebungen, da wird relativ viel mit Callbacks gemacht. Es werden Callbacks zur Verfügung gestellt, auch in Client-Server-Umgebungen, wo der Client nicht wartet, bis der Request behandelt wird, sondern wo der Client asynchron weiterläuft, da stellt man eine Callback-Routine zur Verfügung. Und dann der Server, wenn er fertig ist, ruft er diese Callback-Routine auf und übergibt seine Daten. Weil sonst müsste der Client immer wieder nachfragen, ist es schon fertig, ist es schon fertig, ist es schon fertig. Sondern hier ist so einfach Callback-Routine und der Server ruft dann die Callback-Routine vom Client auf. Und genau dasselbe macht man hier. Und das funktioniert natürlich, da bin ich unabhängig jetzt von der Realisierung von der JVM. Wie das Scheduling von den entsprechenden Threads auch gemacht wird. Gut, so viel dazu jetzt. Das nächste, was wir uns in dem Zusammenhang anschauen, wäre also Synchronisation. Und Synchronisation tritt natürlich dadurch auf, dass ich ja jetzt halt nebenläufige Aktionen habe und wenn ich so Multicore-Situationen habe, dann habe ich ja echt parallele Ereignisse und parallele Abläufe. dann habe ich die Situation, dass man hier beispielsweise von Threads gemeinsame Ressourcen nutzt und oder auch gemeinsame Daten halt nutze. Und da kann es sein, dass hier die Daten exklusiv genutzt werden. Also hier exklusive Nutzung von gemeinsamen Ressourcen. Und da ist es jetzt so, wenn ich so exklusiv nutzbare Ressourcen habe, denken Sie dran an den Drucker. Der Drucker wäre so ein Beispiel für eine gemeinsame Ressource, die aber exklusiv genutzt wird. Es ist immer ein Prozess, der druckt, und wenn er fertig ist, kommt der nächste dran. Und ich habe nicht die Situation, dass das Drucken so kreuz und quer durcheinander geht, sondern es ist immer einer macht es exklusiv und dann kommt der nächste dran. Und man hat hier sowas, was man sagen kann, einen wechselseitigen Ausschluss. Und das bezeichnen wir immer oft so als, oder im Englischen, Mutual Exclusion. Und das ist jetzt etwas, was man versucht, in der Synchronisation zu handhaben. Und wir können uns einfach mal so ein paar Beispiele anschauen, was die Konsequenzen sind, wenn man hier beispielsweise die Synchronisation nicht korrekt durchführt. Schauen wir uns die gemeinsamen Daten an. Und also hier mehrere Threads nutzen gemeinsame Daten oder Prozess. Also hier habe ich Prozess oder Thread, das ist egal. Also das spielt jetzt keine Rolle, ob ich hier von Prozessen rede oder von Threads. Das ist für beide von der Mechanik her und von der Methodik her ist das identisch. Ich habe hier zwei Situationen. Prozess P1 hat x ist gleich x plus 1. Prozess P2 hat x ist gleich x plus 2. Das heißt also hier, ich habe hier eine gemeinsame Variable. Und die ist initialisiert mit 0. Und wenn man jetzt den Ablauf hier anschaut, wir haben also hier ganz echt zwei Cores oder zwei CPUs. Und wenn man jetzt so den Ablauf hier anschaut, das ist wieder der zeitliche Ablauf. Und da gibt es hier ganz verschiedene Situationen, die hier auftreten können. Und was wir haben wollen, was ist der Wert von x, nachdem die beiden Operationen bei P1, P2 ausgeführt worden sind. Und jetzt schauen wir uns einfach an, P1 liest die Variable, den Inhalt, erhöht das Ganze um 1 und speichert den Wert. Der Wert ist x gleich 1. P2 liest das Ganze dann anschließend. Also hier erhöht das Ganze um 2, dann steht 3, also hier, das ist die Zeit. Das ist die Zeit. Also hier liest den Wert, erhöht das Ganze um 2, dann habe ich hier damit am Schluss, habe ich den Wert gleich 3 drin. Im Fall 2 ist der Prozess P2 ein bisschen schneller, liest das Ganze mit 0, speichert hier das Ganze mit erhöhtes speichert und in die 2, dann kommt der P1, erhöht es um 1, da habe ich auch den Wert gleich 3 drin. Das heißt also in dem Sinne könnte man sagen, P1, P2 kann ich effektiv vertauschen, am Ende habe ich dasselbe drin. Dann habe ich aber jetzt den Fall 3, P1 und P2 lesen nahezu gleichzeitig die Speicherzelle mit 0, der P1 ist ein bisschen schneller, schreibt die 1 rein, der P2 langsamer und jetzt schreibt er die 2 rein. Dann habe ich aber jetzt den Inhalt von den Speicherzellen S2. Alles, was P1 gemacht hat, ist vergessen. Das heißt, fällt weg. Im anderen Fall ist P2 ein bisschen schneller und P2 langsamer, aber der Langsame in dem Sinne gewinnt. Das heißt, es ist nicht immer so, wer schneller ist, gewinnt, sondern in dem Falle ist es so, dass man hier sagen kann, der Langsamere gewinnt und alles, was der Schnellere gemacht hat, ist vergessen. Und die Situation hatten sie auch früher beim Emacs-Editor, also kennen Sie von Linux, und da hatten sie keine Kontrolle, wer alles die Datei geöffnet hat. Und da war es so, dass der Letzte, der die Datei schreibt, die hat effektiv alle die Änderungen rausgeschrieben. Alles, was die anderen vorher geschrieben haben, war vergessen und damit überschrieben. Und jetzt haben sie ja die entsprechenden Warnungen drin, dass beispielsweise halt in der Zwischenzeit die Datei geschrieben worden ist und sie können dann entscheiden, wie sie weitermachen, ob sie es überschreiben oder andere Kopie machen oder was auch immer. Also hier, ich habe einen gewissen Nicht-Determinismus jetzt, der hier auftritt. Und zwar verursacht durch die Asynchronität. Und was man hier natürlich jetzt machen will, Einschränkung, also hier Einschränkung der Asynchronität. Das heißt, die vollständige Freigabe führt natürlich zu einem Nicht-Determinismus. Und das versucht man jetzt durch eine Einschränkung zu erreichen. Und ein anderes Beispiel, das man auch hat, das wäre also dieses Erzeuger-Verbraucher-Problem. Das hat man ja schon mal bei den Petrinetzen. Das sah ja so aus. Als Beispiel, ich habe hier meinen Puffer. Da habe ich meine gemeinsamen Daten drin. Dann habe ich hier einen Erzeuger, der schreibt Daten rein. Und ich habe hier einen Verbraucher, der nimmt die Daten raus. Und das Ganze muss natürlich hier etwas koordiniert erfolgen. Wenn die sich in die Quere kommen, dann kann es sein, der nimmt halbe Nachrichten raus oder der schreibt Nachrichten rein, halb schreibt sie rein, der andere nimmt aber die Hälfte raus, obwohl der noch gar nicht fertig ist. Das heißt, ich habe dann inkorrekte Daten, die dann beispielsweise vom Verbraucher verarbeitet werden. Und das ist genau so, dass man sagt, jeder Zugriff, entweder der Erzeuger hat exklusiven Zugriff auf den Puffer und schreibt seine Nachricht rein, oder der Verbraucher hat exklusiv Zugriff und holt seine Nachricht raus. Und wenn man das jetzt von der Definition hier anschaut, den wechselseitigen Ausschluss, dann ist so, man kann das natürlich definieren übers Petrinetz. Wir würden dann über andere Möglichkeiten weiterreden. Wenn Sie es mit Petrinetz sagen, ich habe zwei Transitionen und T1, T2 und die definiert man als wechselseitig ausgeschlossen, dann wird man also sagen, es ist keine Markierung erreichbar, dass sowohl T1 als auch T2 schaltbereit sind. Sondern im Grunde genommen ist es so, dass Sie hier immer die Situation haben, dass entweder T1 schaltbereit ist oder T2 schaltbereit ist. Aber nie beide. Und wenn man sich das ein bisschen verdeutlicht, was das jetzt hat für, wenn man es jetzt programmtechnisch sich mal anschaut, macht man das Ganze über diese kritischen Bereiche oder kritische Abschnitte. Und wenn man jetzt dieses Beispiel hier annimmt von vorher mit P1, P2, dann ist ja der Zugriff auf die gemeinsame Variable, also hier Zugriff auf gemeinsame Variable, ist ein kritischer Bereich. Und den packt man jetzt hier rein. Also hier, man würde hier diese kritischen Bereiche definieren. Region, man legt also so einen kritischen Bereich rüber. Region X, hier auch Region X. Da kann ich natürlich nicht hergehen und sagen hier Region X und Region Y, sondern die, wenn ich mich auf dieselbe Variable beziehe, dann muss ich hier genau in der Bedingung dieselben Variablen verwenden, weil die sich ja auf die gemeinsame Variable beziehen. Und weil sonst nimmt natürlich das System an, das bezieht sich auf das, bezieht sich auf was anderes. Und das wären also so kritische Bereiche, zwei. Und das heißt, der Zugang hier rein, wenn wir danach sehen, wie man das regelt, ist immer nur einem Prozess erlaubt. Es darf immer nur ein Prozess rein, wenn der hier reingeht und der kommt hier an, dann darf der nicht in diese Region hier rein, sondern muss effektiv hier warten, bis der hier rauskommt. Dann wird diese Region wieder freigegeben und dann kann der hier im Grunde genommen rein und die Manipulation machen. Und das ist ein Beispiel, wenn Sie mit Java programmieren, dann ist es ja so, dass Sie ja, Sie kennen ja dieses Synchronized, und das ist genau so, dass Sie mit dem Synchronized natürlich hier bestimmen, wer im Grunde genommen da in diesen Modul reingeht, und mit dem Synchronized steuern Sie das. Und das ist im Grunde genommen ist dann der Modul die kritische Region. Und wenn man jetzt von der Modellierung her das nochmal anschaut, mit dem Petri-Netz können Sie es natürlich auch realisieren. Ist so, Sie haben typischerweise immer vier Aspekte, die bei den kritischen Bereichen eine Rolle spielen. Das eine ist so, Sie haben natürlich unkritische Teile. Da brauchen Sie gar nichts synchronisieren, die laufen einfach so ab. Sie haben das Betreten von dem kritischen Bereich. Sie haben das Ausführen der Transaktionen Zuordnung, Transition, Transaktion. Also mit der Transition realisieren Sie natürlich Operationen. Und das heißt, also effektiv müsste man dann natürlich die entsprechenden Transitionen bezeichnen. Und dann haben Sie natürlich das Verlassen. Und wenn man jetzt das Ganze hier anschaut, ist so, ich habe hier die beiden, T3 und T3'. Das sind hier zwei Transitionen, die wechselseitig ausgeschlossen sind. Also hier T3 und T3' sind wechselseitig ausgeschlossen. Und da ist es jetzt so, wenn man den Ablauf hier anschaut, beispielsweise die Transition schaltet hier, dann verschwindet die hier. Ich habe das hier. Dann der kann schalten. Dann habe ich das Token hier. Und jetzt hat es so, dass natürlich hier die könnte schalten und die könnte schalten. Und jetzt kann natürlich, wenn wir annehmen, einmal die schaltet hier, dann verschwindet natürlich die hier und es verschwindet die hier und dann habe ich dieses Token hier und das heißt natürlich hier, diese Transition kann nicht mehr schalten, weil hier kein Token mehr drin ist. Und damit ist so, dass hier die jetzt schalten kann, das ist mein kritischer Bereich und das heißt, das verschwindet hier. Das, also ich kann hier meine Aktion hier ausführen, den kritischen Bereich und dann, wenn die fertig ist, schaltet es wieder hier. Ich kriege hier mein Token und zusätzlich kriege ich mein Token hier und dann kann natürlich das hier schalten. Und das ist also hier so, wo man das von der Modellierung hier auch entsprechend realisieren kann. Gut, wenn man das Leser-Schreiber-Problem anschaut, dann sieht man das hier auch, dass man dann natürlich ein bisschen komplexere Sachen hier realisieren kann. Ich kann sagen, ich habe eine gemeinsame Ressource. Die können mehrere lesen. Ich definiere das Ganze auf 3. Also hier maximal 3 Leser. Also hier max 3 Leser, die ich haben kann. Und aber ich kann nur einen Schreiber haben. Also hier die Schreibaktionen sind wechselseitig ausgeschlossen. Also hier wechselseitig ausgeschlossen. Ich kann nicht sagen, naja, die Schreiber kann ja 3 haben. Und natürlich Lesen und Schreiben sind auch wechselseitig ausgeschlossen. Und da kann man jetzt sagen, ich habe 3 Schreiber. Jedes Token repräsentiert einen Schreiber. Und genauso hier, also hier, jedes Token entspricht ein Leser. Und wenn man jetzt das Ganze vom Ablauf hier anschaut, kann ich sagen, okay, ich habe hier einen Token, habe hier einen Leser, der verwendet von der Koordinationsstelle ein Token, dann habe ich hier nur mehr 2 drin. Das heißt also hier, ich könnte natürlich hier, verwende hier 1 und habe hier 1 drin. Das bedeutet natürlich, wenn ich hier einen Schreiber hier raufschalte, der kommt hierher, der hat natürlich jetzt ein Problem, weil nämlich hier, damit diese Transition schalten kann, braucht er natürlich einerseits das Token hier für den Leser, aber er braucht hier 3 Marken oder 3 Tokens. Also Schreiber benötigt 3 Token. Und damit muss der natürlich warten. Und erst wenn der hier wieder rausgeht und sagt, geht jetzt hier in den kritischen Bereich, geht hierher, dann geht er irgendwann in den Austritt und geht hier rein. Dann ist natürlich so, dass hier ein Token wieder reinkommt und dann könnte natürlich hier er da diese 3 Tokens konsumieren und damit könnte kein Leser mehr rein. Und dann kann der Schreiber hier durchlaufen und kann hier entsprechend rausgehen. Und das heißt, ich habe hier 3 Schreiber, aber jeder Schreiber benötigt 3 Tokens. Und auf diese Weise kann man jetzt beispielsweise mit so einem Petri-Nest das ganz gut entsprechend auch modellieren. Und okay, schauen wir nochmal weiter. Genau. Also dass wir, und wir kommen jetzt im weiteren Verlauf mit den Synchronisierungskonzepten natürlich darauf, wie man jetzt beispielsweise dann bestimmte Mechanismen verwenden kann. Und das ist etwas, was wir mit den Synchronisierungskonzepten jetzt machen. Und zwar, was wir jetzt hier natürlich machen wollen, den Übergang von dem abstrakten Prozessbegriff zu einem konkreten Prozessbegriff. Also hier Übergang von abstrakten Prozessbegriff zu konkreten Prozessbegriff. Schreiben wir 2S, gell? Aber jetzt haben wir beide Varianten drin. Scharfes S oder 2S. Und diese Sprachkonstrukte, die hängen natürlich einerseits an dem Prozessbegriff, die hängen aber auch möglicherweise an den Aktivitätsträgern, beispielsweise an den Java-Threads. Oder es gibt andere Programmiersprachen, da bezeichnen wir das Ganze nicht als Threads, sondern als Tasks. Kennt beispielsweise jemand die Programmiersprache Ada? Die wurde in den 80er Jahren mal für das amerikanische Militär definiert, und zwar als Anforderung, dass alle Contractor, die Software fürs amerikanische Militär schreiben, mit einer Programmiersprache das schreiben, und dementsprechend wurde dann eine Sprache definiert, die dann natürlich so die verschiedenen Eigenschaften hat, nämlich einerseits die Komplexität, wie man das beispielsweise von C her kennt, also Java gab es ja damals nicht, aber auf der anderen Seite, die dann auch die Echtzeitfähigkeit natürlich hat, wie man das beispielsweise von Sprachen wie Perl auch hat. Und das hat man versucht, in so einer Programmiersprache alles in eines hineinzupacken. Und da hat man natürlich dann auch schon zu dem damaligen Zeitpunkt bereits mit Threads gearbeitet, hat es aber nicht als Threads bezeichnet, sondern die wurden als Tasks bezeichnet. Es gibt diese Sensor-Net-Betriebssysteme wie TinyOS, und da ist es auch so, dass sie hier von Tasks sprechen, die im Grunde genommen was Ähnliches sind wie Threads. Gut. Schauen wir mal rein, wie wir jetzt unseren Prozess konkretisieren. Das ist einmal ein eindeutiger, identifizierbarer Ablauf. Also hier eindeutig identifizierbare Ablauf. Und was hat man da? Zum Beispiel über Prozess-ID. Das kennen Sie ja, jeder Prozess hat eine ID, und da können Sie genau nachschauen und können entsprechend dann bezüglich des Prozesses auch Abfragen stellen. Und da gibt es natürlich hier, was wir schon gesagt haben, die entsprechenden Zustände. Und da gibt es den Zustand erzeugt, wenn so ein Prozess mit Hilfe von einem Fork erzeugt worden ist. Dann wurde er gestartet, dann ist er ja rechnend. Dann war es möglicherweise so, während der Rechenphase hat eine Write eine Write- oder eine Read-Operation ausgeführt, dann muss er natürlich warten, bis die entsprechend erledigt ist. Und dann ist er somit wartend. Irgendwann ist der Auftrag, der Ein-Ausgabe-Auftrag erledigt. Dann wird er wieder rechenwillig. Und wenn er rechenwillig ist, ist er natürlich wieder potenziell ein Kandidat, dass er rechnen darf. Und der Scheduler wählt ja dann einen aus. Und wenn er dann irgendwann mal wieder drankommt, dann geht er wieder in den Zustand rechnend über. Und da gibt's natürlich dann die Möglichkeit, hier die Prozesse zu terminieren. Er kann ganz normal terminieren, indem er einfach zum Ende hinläuft, solange wie er halt läuft. Oder dann gibt's natürlich immer die Möglichkeit, mit Hilfe von Kill, wie Sie das kennen in Linux, oder mit Prozess beenden, wie Sie das von Windows her kennen, dann können Sie natürlich immer so einen Prozess halt abschießen. Und das ist genau, das heißt, Sie können von überall rein und Sie könnten natürlich auch von hier her, können Sie rüber. Verwaltung von einem Prozess, da ist es so, da schauen wir jetzt mal her, was gibt's so für einen Prozess von der Verwaltung? Also hier Verwaltung, Prozess, was gehört da jetzt alles dazu? Und da gibt's den sogenannten Prozess-Deskriptor. Und der muss natürlich jedes Mal eingerichtet werden, wenn ein neuer Prozess eingerichtet wird. Was gehört da alles dazu? Natürlich Name, dann habe ich natürlich auch die ID, also diese Nummer, dann gehört auch dazu Zustand. Das sind genau die wir vorher hatten, rechnend, rechenwillig, wartend und so weiter. Dann hier Priorität und so weiter, Adressraum-Info. Und so weiter. Das sind alles so diese entsprechenden Informationen, die dann den Prozessen halt zugeordnet sind. Und Nebenläufigkeit, wenn mehrere Prozesse halt nebenläufig laufen, dann haben wir ja gesagt, da braucht man irgendwie Synchronisierungskonzepte. Und jetzt geht's darum, wir haben ja vorher Petri-Netze gekannt, da hat man entweder mit Kapazitätsbeschränkungen arbeiten können oder mit diesen Kontrollkomponenten, die den Zugang gesteuert haben, aber programmieren oder realisieren tue ich natürlich auf der Ebene von Prozessen und Operationen. Und jetzt muss ich natürlich irgendwas finden, was ich auf der Prozessebene machen kann. Und es geht darum, dass ich mit diesen möglichen Ansätzen muss ich einerseits festlegen, dass ich die Kontrollaufgabe erledige mit diesem wechselseitigen Ausschluss. Aber auf der anderen Seite will ich kein unfaires Verhalten. Ich will also nicht so, dass ich unter Umständen hier zwei Prozesse habe und der eine Prozess kommt immer in den wechselseitigen Ausschluss rein, belegt den bis zum Schluss, weil er gibt den nicht frei und der andere kommt nicht rein. Das wäre ungefähr so, als wie wenn Sie sagen, was man ja gelegentlich macht, ich setze einen Lock irgendwo, und das Lock, die Lock gebe ich nicht frei, die Sperre, sondern die belege ich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag und bis zum Schluss. Und das ist natürlich nicht etwas, was man hier konkret haben will, sondern hier will man so ein kooperatives Verhalten. Und deshalb kann man sich mal so die Anforderungen hier konkret anschauen. Die kritischen Abschnitte der Prozesse sind wechselseitig auszuschließen. Dann ich darf keine Annahme haben bezüglich der Reihenfolge. Das betrifft insofern die Multithreaded-Umgebungen. Also gerade haben wir ja bei der Ergebnisrückgabe haben wir ja gesagt, bei dem Multithreaded, je nachdem wie die JVM implementiert ist, kann mal der Thread vorher drankommen, mal der andere Thread vorher drankommen. Das heißt also, ich kann mich nicht auf die Reihenfolge verlassen. Ich darf keine Annahmen machen über die Ausführungszeit der Prozesse oder Threads. Und das Letzte ist so, dass man natürlich hier sagt, und zwar unter der Annahme, dass den kritischen Abschnitt wieder irgendwann verlassen. Das heißt also hier, das ist genau das, was ich vorher gesagt habe, jeder soll irgendwie so einen fairen Anteil bekommen, irgendwann mal in den kritischen Abschnitt zu kommen. Das heißt, ein Prozess darf einen anderen nicht unendlich lange behindern, damit der andere in den kritischen Abschnitt reinkommt, sondern er soll irgendwann auch mal die Möglichkeit haben, dran zu kommen. Und das ist natürlich jetzt etwas, was man jetzt hat, sich anschauen muss, wie man das am besten erreicht. Und die eine Möglichkeit ist natürlich jetzt halt so, Situation, und zwar mit diesen nicht teilbaren Operationen. Das WA steht für wechselseitiger Ausschluss. Steht da irgendwo im Skript drin, wobei ich nicht mehr weiß, irgendwann vorher stand das schon drin. Und jede Realisierung, die wir hier haben, benötigt so eine Art so atomare Operationen. Und das sind diese Operationen, die nicht unterteilt werden können. Und jetzt können wir sich mal anschauen, was heißt das bei atomar und nicht atomar. Schauen wir uns zunächst mal hier die Situation mit nicht atomar an. Ich habe hier P1 wieder, P2, dann habe ich hier so den Ablauf von der Zeit. Dann habe ich hier, ist der Zugang möglich für den kritischen Bereich? Ich mache hier also so eine Abfrage. Wenn der Zugang möglich ist, dann ist so, dann belege ich das irgendwann. Und dann rechne ich hier irgendwann in dem kritischen Bereich. Jetzt ist so, dass der zweite kurz dann danach auch so eine Abfrage macht. Ist der kritische Bereich möglich? Und der belegt den gleich. Jetzt ist so, der hat sich mit dem Belegen etwas Zeit gelassen. Warum hat sich der Zeit gelassen? Das kann sein, dass der hier unterbrochen worden ist durch den Scheduler oder durch mein System. Der wurde unterbrochen und in der Zeit konnte er natürlich die Belegung nicht mehr durchführen. Danach macht er an der Stelle wieder weiter, wo er aufgehört hat und belegt wieder. Und jetzt habe ich so die Situation, der ist im kritischen Bereich. Und der ist im kritischen Bereich und damit ist das komplett hinfällig, was ich mir vorher vorgenommen habe, dass nur einer rein darf. Bei dem Atomar würde das bedeuten, das würde so funktionieren, vom Ablauf her, ich habe hier Abfrage, belegen. Das heißt, das Abfragen und Belegen geht in einem. Das heißt, ich habe keine Unterscheidung mehr, erste Stufe Abfrage, zweite Stufe Belegen, sondern erste Stufe Abfrage Belegen. Und das ist genau das, was wir natürlich jetzt versuchen zu realisieren. Und dann machen wir die Unterbrechungssperre noch und dann hören wir auf. Und zwar bei der Unterbrechungssperre gehen Sie natürlich her. Sie könnten hergehen und sagen, ein Prozess geht in den kritischen Bereich rein und setzt die Unterbrechungssperre. Und da ist es so, wenn er in dem kritischen Bereich drin ist, dann wird es setzt da vorher dieses Disable Interrupt. Und damit kann er nicht mehr unterbrochen werden. Und wenn er fertig ist, dann macht er wieder ein Enable Interrupt. Das Ganze ist nützlich für den Betriebssystemkern, eher nicht für Benutzerprogramme. Da würde man das normalerweise nicht machen. Und wenn beispielsweise die Problematik ist, der Benutzerprogramm geht aus dem kritischen Bereich raus und vergisst das Enable Interrupt, dann würde der Benutzerprozess nicht mehr unterbrochen werden. Und damit habe ich eine Fehlersituation. Das andere ist so, das funktioniert nur, wenn kritische oder sinnvoll nur, also hier sinnvoll nur, wenn kritische Abschnitte sehr kurz und wenn sehr wenig an Operationen stattfindet. Und das Zweite ist natürlich so, diese Art funktioniert nicht, wenn Sie Multiprozessorsysteme haben. Die Interrupts beziehen sich immer so auf einen Prozessor. Und wenn Sie mehr Prozessormaschinen haben, dann kann es unter Umständen sein, dass das nicht so funktioniert. Das heißt also hier, für Benutzerprogramme wird man sich was anderes überlegen. Und das machen wir dann beim nächsten Mal mit dem Test und Set. Und würden an der Stelle jetzt hier aufhören. Und dann sehen wir uns am Mittwoch wieder. Dankeschön.